Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir heute Gottes Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Gottesdiener, Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus beginnt diesen Abschnitt an die Gemeinde in Ephesus mit dem Aufruf, wir sollen Gottes Beispiel folgen. Wir sollen also quasi Nachahmer Gottes sein. So steht es wörtlich im griechischen Urtext. Nachahmer Gottes sollen wir sein. Klingt das nicht ziemlich seltsam? Kann ein Mensch überhaupt Nachahmer Gottes sein? Wäre das nicht eine totale Selbstüberschätzung von uns Menschen? In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, klingt schon etwas komisch, aber das war die Zeit, wo ich und viele von uns groß geworden sind. In den 80er Jahren hier in Deutschland ist ein Text aufgetaucht von Tatjana Goritschewa. Und die Dame schreibt, bei uns hat sich eine neue Persönlichkeit ausgeprägt und das ist das Wichtigste, was wir jetzt hier in Russland haben. Einen neuen Typus von Mensch. Es handelt sich dabei um Menschen, die die Wahl getroffen haben, nicht mehr atheistisch, also gottlos zu leben, sondern sie wollen Nachahmer Gottes sein. Diese Tatjana Goritschewa wurde geboren 1947 in Leningrad, das heute ja wieder St. Petersburg heißt. Sie wuchs auf in einer atheistischen Familie. Als sie dann als Erwachsene zum ersten Mal überhaupt eine Kirche betrat, dann schreibt sie darüber, über dieses Ereignis. Der erste Besuch in einem Gotteshaus wird für uns, die wir im Atheismus erzogen worden sind, oft zu einem Wunder. Ich bin beim Besuch eines Klosters Christ geworden. Sie hatte dann anschließend Philosophie, Germanistik und Radiotechnik studiert. Und als sie dann einmal Deutschland besuchte, da konnte sie es überhaupt nicht fassen, dass es hier im Lande der Reformation so viele Menschen gibt, die einerseits getauft sind, es aber andererseits freiwillig vorziehen, gottlos zu leben. Denn für sie war es das bisher größte Ereignis in ihrem Leben, dass sie Jesus Christus kennenlernen durfte und auf seinen heiligen Namen getauft wurde. Sie schreibt, Gott kann aus Steinen Kinder Abrahams schaffen. Und damit lehnt sie sich ja an ein bekanntes Bibelwort an. Und sie bezeugt von sich selbst, er, Gott selbst, hat mich zu seinem Kinde gemacht. Und dass Gott existiert, das weiß ich zweifellos. Ja, liebe Gemeinde, das ist ein Beispiel von vielen, die es gibt, wie Gott aus Menschen neue Persönlichkeiten macht. Bist du auch eine solche neu geschaffene Persönlichkeit? Bist du auch ein Nachahmer Gottes? Und wenn nicht, willst du es werden? Diese Fragen wollen wir heute bedenken in dieser Predigt in drei Schritten. Erstens, ohne hingebungsvolle Liebe geht es nicht. Und der zweite Abschnitt heißt dann, radikale Abkehr von allem, was dieser Liebe widerspricht. Und das dritte dann, lebt das, was ihr seid. Fangen wir also mit der Liebe an, liebe Gemeinde, denn erstens, ohne hingebungsvolle Liebe geht es nicht. Der entscheidende Satz in diesem Abschnitt aus dem Paulusbrief, der entscheidende Absatz oder Satz für die heutige Predigt und auch für dein Leben, steht im zweiten Vers. Dort heißt es, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Wer also mit Gott leben will, wer als Nachahmer Gottes leben will, der braucht Jesus Christus. In der Predigt am vorletzten Sonntag hier habe ich Hebräer 4 ausgelegt und wir haben gehört von dem einen hohen Priester, dem einzigen Retter aus Sünde, Tod und Verlorenheit. Wir haben gehört von diesem einzigartigen Brückenbauer in die Herrlichkeit des ewigen Gottesreiches hinein. In seinem geliebten Sohn ist der allmächtige Gott ja Mensch geworden, uns zugute. Er ist für uns auf diese Welt gekommen mit einem einzigen Auftrag, nämlich mit seinem eigenen Sterben, mit seinem Sühnetod für uns am Kreuz von Golgatha, ein einmaliges, vollkommenes Opfer für alle Menschen zu bringen und dadurch das Heil Gottes in dieser Welt aufzurichten. Denn alle Menschen, wie wir auf diesem Globus auch wandeln durch all die Jahrhunderte, selbst Priester, Päpste und Propheten, sie alle leben unter der Sündenmacht dieser Welt und unter ihrer Sündenschuld. Unser sündigen Müssen ist uns Menschen zu einem Gefängnis geworden, zu einem Sündengefängnis geworden. Und die Frage der Menschheit lautet, wer kann uns daraus befreien? Wer kann unsere Sünde und Schuld wegnehmen und uns davon reinigen? Sünden vergeben, das kann nur Gott selbst, liebe Gemeinde. Sünden vergeben kann nur jemand, der selbst ohne jegliche Sünde gelebt hat. Und Sünde vergeben kann nur jemand, der so voll ist mit Liebe zu den Menschen, dass er bereit ist, sein eigenes, fehlerfreies, sündfreies Leben hinzugeben, um die Schuld aller Menschen, die Schuld der ganzen Welt auf sich zu laden, auf sich zu nehmen und uns wegzunehmen. Es braucht also dazu eine vollkommene Liebe, eine Liebe, die bereit ist, für den anderen, für uns in den Tod zu gehen. Ohne diese hingebungsvolle Liebe geht es nicht. Und solche Liebe ist nur in dem allmächtigen und vollkommenen Gott, der aus Liebe zu seinen Geschöpfen, zu uns, Mensch geworden ist. Und der dann im Sterben seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz der den Tod gestorben ist, den eigentlich wir alle verdient haben. Er ist gestorben wegen deiner und meiner Sünde. Eigentlich hätten wir es verdient, am Kreuze zu hängen. Der Apostel Paulus bezeugt dieses Heilsereignis mit folgenden Worten: Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Das ist das Heilswerk, das geschehen ist vor 2000 Jahren in Jerusalem, liebe Gemeinde. Und dieses Heilswerk, das Jesus am Kreuz vollbracht hatte, das stillte den gerechten Zorn des heiligen Gottes. Den Zorn darüber, dass wir als seine geliebten Geschöpfe, als seine Ebenbilder ungehorsam gegen ihn gelebt haben, dass wir aufbegehrt haben gegen ihn und nicht nach seinem Wort und seiner Weisung gewandelt sind. Und so machte es Gott selbst möglich in Jesus Christus, dass aus uns verdammten Sündern geliebte Kinder werden können. So war sein Sterben dein Sterben. Und seine Auferstehung, das wird deine Auferstehung sein, wenn du an Jesus Christus glaubst und auf seinen heiligen Namen getauft bist. Und wenn dein Leben von einer unendlichen Liebe getroffen wird, wenn es von der unendlichen Liebe Gottes gerettet wird, dann kannst du jetzt eben auch Nachahmer Gottes sein. Dann kannst du jetzt in dieser Welt leben, aus dieser Liebe heraus, als ein geliebtes Kind Gottes. Denn nur Geliebte können auch lieben. Und deshalb fordert Paulus die Christen in Ephesus auf und auch uns: lebt in der Liebe. Ich komme zum zweiten Punkt. Radikale Abkehr von allem, was dieser Liebe widerspricht. Lebt in der Liebe, das heißt, lebt in Gott. So steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, geschrieben: Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wer in der Liebe Gottes bleibt, der hasst eben alles Böse und alles Unreine, was der Liebe und dem Willen Gottes widerspricht. Aus diesem Grund ermahnt uns der Apostel heute Morgen, ermahnt der Apostel alle Kinder Gottes: von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Mehrere Punkte spricht hier der Apostel an. Der erste: Unzucht soll nicht sein. Damit ist nach biblischer Lehre, oder damit sind nach biblischer Lehre alle Arten von Geschlechtlichkeit gemeint, die außerhalb der Ehe von Mann und Frau stattfinden. Man kann das aufzählen: Hurerei, Prostitution, Pornografie, Homosexualität, vorehelicher Geschlechtsverkehr ebenso wie Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe oder ohne Ehe. Und diese Unzucht, sagt Paulus, die beginnt immer mit sündigen Gedanken und diese Gedanken gebären dann die Tat. Und all das gehört eben zu den Werken der Finsternis, den Werken des Fleisches. All das ist ein heidnisches Leben eben ohne Gott und ohne seine Liebe. Bei uns Christen ist das anders, liebe Gemeinde. Denn wir Christen, sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief, wenn wir in der Liebe Gottes leben, wenn wir Christ geworden sind, dann ist unser Leben der Tempel des Heiligen Geistes. Und weil das so ist, fügt Paulus zur Unzucht jetzt eben auch noch die Unreinheit an, weil er eben weiß, dass unser ganzer Leib, wenn er auf Jesus Christus getauft ist, wenn wir in den Tod von Christus hineingestorben sind und seine Auferstehung ja, uns zugesagt worden ist, dann haben wir ein neues Leben, einen Leib, in dem der Heilige Geist wohnt, und das soll eben keine Unreinheit sein. Und weil eben unser ganzer Leib Gott gehört, sind somit alle Sexualpraktiken, die eben dem Willen Gottes und seiner Liebe widersprechen, ausgeschlossen. Ich muss das, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht in aller Weite und Breite ausführen. Wir wissen das alle von uns selbst und von unseren Nächsten, dass das ein ganz weites Feld der Seelsorge ist. Ein großes Feld, wo viel Leid auch entsteht. Das ist deshalb so, weil dieses weite Feld der Sexualität der Angriffspunkt des Zeitgeistes und Satans schlechthin ist auf uns Menschen, insbesondere auch auf uns Christen, um uns von Gott wieder loszulösen, um uns von seiner Liebe zu trennen. Denn die Ehe, das ist das wunderbare Schöpfungswerk unseres Gottes. Die ist ein Abbild der Gottesbeziehung, die wir als Christen zu dem lebendigen Gott haben. Und Satan weiß ganz genau, wenn er die Ehen zerstört, wenn er Ehe zunichte macht, dann macht er die Beziehung des Menschen zu Gott zunichte, er zerstört dadurch das Leben. Und deshalb ist die Ehe und deshalb ist die Sexualität immer der Angriffspunkt schlechthin des Zeitgeistes und des Satans. Auf der anderen Seite, wenn wir als Christen das erkennen, was uns Gott mit der Sexualität, mit der Ehe eben auch geschenkt hat, was er uns damit ein reiches Geschenk gegeben hat, wahrlich ein Gottesgeschenk, es ist so viel wert, wenn wir uns klar machen, dass die Beziehung eines Christen zu Gott verglichen wird mit der Beziehung von Mann und Frau. Da steckt ein wunderbares Geheimnis der Schöpfungsordnung Gottes drin. Wenn wir uns einüben in dieser Beziehung, eben ohne Unzucht und in Reinheit zu leben, dann gelten uns die ganzen vielen Verheißungen, Segensverheißungen, die uns Gott im Alten und Neuen Testament gegeben hat. Dann wird, wenn wir das praktizieren in der Liebe, dann wird uns das alles zu einem Segen. Ich möchte nur eine Bibelstelle dazu nennen, aus Psalm 1, wo es so schön heißt: Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn wir also gerade in diesem Gebiet der Sexualität in den Bahnen Gottes leben, sind wir wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und die Ströme, die Segensströme Gottes werden in uns fließen und reichlich Frucht bringen. Liebe Gemeinde, die Sexualität ist nicht das Einzige, was Paulus hier anspricht. Er spricht noch etwas anderes an, nämlich die Habsucht. Und ich glaube, Sex und Mammon, das sind vermutlich die gefährlichsten Götzen, die die Menschheit hat. Ja, sich selbst erfindet und die Menschheit beherrschen. Paulus stellt hier also ganz bewusst neben die Unzucht auch die Habsucht. Der Habsüchtige, das ist einer, der immer nur an sich selbst denkt, an sein Ego und immer nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Er führt ein Leben, das irdisch gesinnt ist, an den materiellen Gütern hängt. Und Jesus selbst warnt ja auch mehrfach vor einer irdischen Ausrichtung unseres Lebens. Beispielsweise in Lukas 12, Vers 15 sagt Jesus: Hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass auch der Apostel Paulus von den Christen verlangt, dass sie sich von der Habsucht radikal fernhalten. Denn solch eine Lebenseinstellung der Habsucht, das widerspricht eben einer Lebenseinstellung in hingebungsvoller Liebe. Und diese hingebungsvolle Liebe, die Gott uns erwiesen hat, die sollen ja auch wir als Christen nun erweisen, Gott und auch unserem Nächsten. Und dann geht der Apostel Paulus aber noch einen Schritt weiter. Er fordert eben nicht nur die radikale Abkehr von Unzucht, Unreinheit und Habsucht, sondern er sagt, Bei euch soll nicht einmal die Rede davon sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Und dass Paulus dies der Gemeinde in Ephesus anbefiehlt, dass sie nicht einmal die Rede von diesen schändlichen Dingen haben sollen, das ist ein sehr weiser, seelsorglicher Rat. Denn wenn wir Menschen und insbesondere wir Christen, wenn wir anfangen, über diese Dinge, diese negativen Dinge der Finsternis auch nur zu reden, dann machen wir diese Dinge groß. Dann stellen sie wir wieder ins Zentrum unseres Denkens und Lebens hinein. Und wem dann solche Dinge auf einmal wieder vor Augen stehen, der ist schon mitten hineingekommen in die Versuchung mit all ihren Reizen. Unser Fleisch, der fleischliche Mensch mit all seinem Egoismus ist dann angetriggert und der Sündenfall ist dann gar nicht mehr weit. In Matthäus 15 erklärt ja Jesus seinen Jüngern, dass nicht das unrein macht, was in den Mund hineingeht, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, denn das kommt aus dem Herzen, sagt Jesus, und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, das sind Dinge, die den Menschen unrein machen. Was aus unserem Mund kommt, das macht unrein. Und deshalb sollen wir als Christen unser Maul nicht zerreißen über diese schändlichen Dinge. Wir sollen nicht schandbar, närrisch oder lose reden. Das verträgt sich nicht mit einem Lebensstil aus der Liebe des Gottessohnes heraus. Also dummes Geschwätz, Possenreißerei, Lästerungen über andere oder gar Hassrede, das zerstört Menschen und zerstört Gemeinschaft von Menschen. Und all diese schlimmen Dinge, die ziehen letztendlich dann auch den Zorn Gottes wieder auf sich. Und das, sagt Paulus, soll unter uns Christen, soll in unserer Gemeinde nicht sein. Als Christen sollen wir viel mehr in der Danksagung leben, sagt uns der Apostel. Überlegt einmal für euch selbst, liebe Glaubensgeschwister, wenn ihr vor eine Versuchung geratet oder in eurem Leben in eine Entscheidungsfrage gestellt werdet, was ihr tun sollt, dann überlegt doch einmal, bevor ihr etwas tut, ob ihr über das, was ihr tun wollt, Gott dankbar sein könnt. Ob ihr über euer geplantes Tun Gott Danke sagen könnt. Und wenn ihr nicht ganz sicher seid, dass ihr Gott für ein Handeln Danke sagen könnt, dann lasst es lieber bleiben. Es gilt an dieser Stelle der alte fromme Spruch der Glaubensväter: Danken lässt nicht wanken und Loben zieht nach oben. Denn dieser fromme Glaubensspruch, der beruht auf einer Bibelstelle, nämlich auf 1. Timotheus 4, Vers 4, dort heißt es: Denn nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn wir also über ein Vorhaben, wenn wir überlegen, etwas zu tun, darüber Gott danken können, dann wissen wir, wir tun etwas im Licht, in der Liebe, im Willen Gottes. Und wenn wir nicht Gott dafür danken können, dann sind wir auf dem falschen Pfad, dann sind es menschengemachte Dinge, die unser Vorhaben ausmacht. Da können wir Gott nicht dafür danken, weil wir wissen, es sind Werke des Fleisches und Werke der Finsternis. Da sollen wir besser die Finger davon lassen. Zusammenfassend kann man mit Paulus sagen, wir sollen also als Christenmenschen ein klares Nein zur Sünde haben. Und deshalb warnt uns der Apostel: Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. An dieser Stelle will ich nun einen Einschub machen, einen Erklärungseinschub und euch kurz erklären, wie damals in Ephesus die Situation der Gemeinde gewesen ist. Und wir werden feststellen, dass damals vor 2000 Jahren die Situation in Ephesus gar nicht so viel anders gewesen ist als bei uns heutzutage. Denn schon damals und auch heute gibt es vor allem zwei Gefahren für die hingebungsvolle Liebe für das Evangelium von Jesus Christus. Zwei Gefahren, die diese Rettungsbotschaft, dieses Heilswerk Christi angreifen. Die eine Gefahr, das ist eine Gesetzlichkeit. Bei den Irrlehrenden Gesetzlichkeit, da wird zwar auch immer wieder mal von Gnade gesprochen, aber diese Irrlehrer der Gesetzlichkeit, sie behaupten, der Mensch müsse dann zu dieser Gnade, die uns Jesus erwirkt hat, noch irgendetwas hinzutun, noch irgendwas selbst beisteuern und hinzufügen, damit er dann wirklich gerettet wird. Damals gab es beispielsweise Judenchristen, die forderten dann von Heiden, die zu Jesus Christus gefunden haben, dass sie außer dem Glauben und die Taufe, die sie empfangen haben, nun bitteschön auch noch die Beschneidung vollziehen sollten. Die sagten also von ihrem eigenen Denken, von ihrer eigenen Herkunft her, liebe Heiden, wenn ihr nun zum Volk Gottes gehört und geglaubt und getauft seid, dann macht das bitte richtig, dann gehört auch die Beschneidung noch dazu. Da werden also Forderungen aufgestellt, die Christus uns in seinem Evangelium überhaupt nicht auferlegt hat. Heute werden andere Forderungen aufgestellt. Ich glaube, keiner von uns hat jemals gehört, er soll sich bitte schön noch beschneiden lassen. Das war damals eine spezielle Situation in den ersten Gemeinden. Aber heute werden andere Forderungen aufgestellt. Da fordern manche Christen auf einmal von anderen, bestimmte Tage höher zu halten als andere. Oder andere fordern, ja, liebe Christen, wenn ihr richtige Christen sein wollt, dann befolgt bitte schön auch eine richtige Ernährung. Oder ihr müsst eintreten für den Klimaschutz. Oder für dies oder für jenes. All das gehört dazu, wenn ihr richtige, glaubwürdige Christen sein sollt. Und wieder andere treten auf und sagt, wenn du wirklich ein richtiger Christ sein willst, dann brauchst du eine erneute Taufe, dann langt es nicht, dass du als Baby getauft worden bist, du brauchst noch eine sogenannte Geisttaufe. Liebe Gemeinde, all die Dinge, die zu dem einen vollkommenen Opfer Jesu und zu seinem einzigartigen Evangelium, zu seiner Gnadenrettung hinzugesetzt werden, aufgepfropft werden, das sind Menschensatzungen, die widersprechen dem Heilswerk Jesu Christi. Und all diese Menschensatzungen können doch dem Handeln Jesu, dem Handeln Gottes überhaupt nicht das Wasser reichen. Wie irrsinnig ist es, wenn wir Menschen meinen, wir müssten noch zu dem Heilswerk Jesu am Kreuze und seiner Auferstehung irgendetwas hinzufügen. Das ist Irrsinn, wenn wir Menschen glauben, hier irgendwas selber vollbringen zu können oder zu müssen. Nein, dieses Heilswerk Jesu, das er für uns getan hat, das ist vollkommen und zu 100% Gnade und Geschenk. Das war der eine Bereich, der eine Angriffsbereich auf das Evangelium, die Gesetzlichkeit. Jetzt gibt es noch eine zweite Gefahr, ein zweiter Angriffspunkt gegen das Evangelium, das ist die Gesetzlosigkeit. Und die Irrlehrer der Gesetzlosigkeit, die nehmen es eben mit dem Willen und mit dem Gebot Gottes nicht so genau. Sie leben und sie predigen einen laschen Umgang mit der Sünde und verführen mit leeren Worten die Gemeinde Jesu. Das sind die sogenannten Nikolaiten aus dem Sendschreiben, aus der Offenbarung, aus Kapitel 2, aus dem Sendschreiben eben an die Gemeinde damals in Ephesus. Hier schließt sich der Kreis, was Paulus uns heute sagt im Epheserbrief, mit dem Sendschreiben, das an die gleiche Gemeinde eben in Ephesus gerichtet ist. Und bei dieser gesetzlosen Geisteshaltung der Nikolaiten, da geht es immer wieder darum, im Leben nun anfangen, faule Kompromisse zu machen. Man sagt, ja, das Gebot Gottes, das ist ja recht und gut, aber... Und dann fallen jedem Tausende von Dingen ein, warum man an dieser oder jener kleinen Stelle für sich selbst doch einen kleinen Umweg machen kann und es nicht ganz so genau nehmen soll. Und muss mit dem Wort Gottes. Das ist eine Geisteshaltung, die immer wieder versucht, das Wort Gottes für sich selbst zurechtzubiegen, anstatt dieses Wort Gottes hochzuhalten und es auch als Anspruch an sein eigenes Leben hochzuhalten und zu befolgen, und dieses Wort Gottes ja auch das Recht zu geben, mich selbst als Christenmensch Tag für Tag auch immer wieder zur Buße und zur Beichte und zur Umkehr zu rufen. Ihr merkt, wo der Unterschied ist im Umgang mit dem Wort Gottes. Nehme ich es und lege es ein Stück weit beiseite, um doch für mich wieder einen gangbaren Weg vermeintlich finden zu können mit allerlei Kompromissen? Oder nehme ich Tag für Tag dieses Wort Gottes und lasse es meine Richtschnur für mein Leben sein? Und wenn ich falle, lasse ich erst recht dieses Wort Gottes meine Richtschnur sein, weil ich weiß, dass ich doch Jesus Christus habe, der für alle meine Schuld und meine Fehler längst gestorben ist. Schlimm ist es nur, wenn wir dieses Wort Gottes und Jesus Christus auch nur ein Stück beiseite rutschen, wenn wir uns ihrem Anspruch verweigern und meinen, eigene gesetzlose Wege gehen zu können oder zu sollen. Und dass diese Gefahr ganz real ist, damals für die Gemeinde in Ephesus und auch für uns, das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte im 20. Kapitel. Denn dort hat der Apostel Paulus, bevor er weiterreiste aus Ephesus weg, da hat er noch einmal die Ältesten dieser Gemeinde zusammengerufen und versammelt, also quasi die Gemeindeleitung versammelt, um ihnen noch einmal ins Gewissen zu reden. Und bevor Paulus also seine Gemeinde verlässt und weiterreist, sagt er zu ihnen: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Paulus baute hier also ein Sicherheitsseil an mit dieser Rede. Aber das genügte ihm noch nicht. Er wusste, wie brennend die Gefahr sein wird, wenn diese Irrlehre auftauchen. Deshalb ließ Paulus damals in Ephesus seinen Mitarbeiter Timotheus noch zurück, damit dieser Timotheus sich um diese Gemeinde weiter kümmern kann und über ihre Lehre und ihr Tun wachen kann, dass sie, so das Zitat, dass sie nichts anderes lehren, auch nicht Acht haben auf Fabeln, also auf Menschengerede, auf Menschensatzungen. Ihr merkt, wie der Apostel hier um seine Gemeinde, um uns, um die Christen kämpft. Ich komme zum dritten Punkt. Lebt das, was ihr seid. Ja, was sind wir eigentlich? Was bist du? Das ist eine spannende Frage. Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wenn du also glaubst und auf ihn getauft bist, auf den, der das Licht der Welt ist, dann ist dieses Licht dein Herr und Heiland geworden. Und deshalb ruft der Apostel Paulus auch uns zu, nun entsprechend zu leben. Er sagt: Lebt als Kinder des Lichts. Als Christen haben wir also nicht nur ein neues Leben, ein ewiges Leben in Jesus Christus empfangen, sondern wir sollen nun eben auch einen neuen Lebensstil pflegen, einen Lebensstil, der dem Willen unseres Herrn entspricht. Und wie sieht dieser Lebensstil aus, dieser neue Lebensstil von uns Christen? Paulus zählt auf, das ist Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Und wir sollen alles prüfen, ob es Jesus gefällt. Und Jesus Christus, das Licht der Welt, er soll eben dein Leben durchdringen und durchscheinen. Er soll es durchleuchten, um die unfruchtbaren Werke der Finsternis, die ja immer die Nacht und die Heimlichkeit suchen, um diese bösen Werke aufzudecken. Johannes schreibt: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das liebe Evangelium, das wir in Jesus Christus gewonnen haben, liebe Gemeinde. Wir haben einen, der für unsere Schuld gestorben ist, der unseren Tod gestorben ist. Wir haben einen, bei dem wir Tag für Tag unsere Verfehlungen ablegen können und der uns Tag für Tag immer wieder neu vergibt, all das, was in unserem Leben schiefläuft. In ihm haben wir den Heiland für unser Leben, liebe Glaubensgeschwister. Dieser Jesus Christus, der Morgenstern, er ist aufgegangen. Und dieser Morgenstern will auch in deinem Herzen, in deinem Leben Tag für Tag neu aufgehen. Seine vollkommene Wahrheit, seine hingebungsvolle Liebe wollen in unserem Leben immer mehr leuchten und in uns und durch uns immer mehr Frucht bringen. Deshalb brauchen wir jeden Tag neu die Stärkung unseres Glaubens im Zeichen des Kreuzes, damit unser Glaube ganz auf dieser Wahrheit gründet und ganz an der Liebe Jesu ausgerichtet ist. Wahrheit und Liebe gehören zusammen und haben beide in Christus ihren Ursprung und ihre Leuchtkraft. Deshalb mahnt uns der Apostel Paulus und ruft uns am Ende dieses Abschnittes zu: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.